So ihr Lieben, es ist die 33. Folge und wir feiern das mit Fahrerwertungen. Die sind wir euch noch schuldig zum großen Preis von Italien in Monza. Wir machen es wie immer. Ihr bekommt die Fahrerwertung vom letzten in der Konstrukteurswertung bis rauf zum ersten und alle 20 Fahrer natürlich. Und wir gehen in die Tiefe, warum, wer gut oder schlecht war. In der Mitte gibt es natürlich wie immer unser im Kreisfahren-Quiz. Yes. Da könnt ihr gerne mitraten. Zu gewinnen gibt es nichts, aber schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr es gewusst hättet. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Ihr seid beim Kreisfahren, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus dem Formel-1-Universum. Lasst uns gerne ein Abo da, wenn ihr cool findet, was wir machen. Und damit geht's los.
Grazie. Auf geht's.
Jawohl. Und Alpine, die haben sich da hinten festgesetzt am Ende der Konstrukteurswertung mit ihren 20 Punkten. Es hätte uns schon schwer gewundert, wenn in Monza da noch welche dazugekommen wären. Die haben ja den schwächsten Motor und in Monza geht es halt um Topspeed. Und das passt halt nicht so wirklich gut zusammen. Dementsprechend Pierre Gasly, 19. in der Qualifikation nur, obwohl wir ja alle wissen, dass er ein sehr starker Fahrer ist, 16. Im Rennen. Und Franco Colapinto, 18. in der Qualifikation und 17. im Rennen. Dave, was gibt es denn in den beiden für Punkte?
Sie ist relativ kurz und schmerzlos machen. Beide kriegen von mir 5 Punkte für diese Leistung am Italien-Wochenende. Even Stevens geht gleich los damit. Warum ist das so? Naja, das ist relativ schnell erklärt und unspektakulär. Du hast es schon angedeutet, es geht um Topspeed, es geht um Motorenpower in Monza. Beides hat der Alpine leider nicht unbedingt am Start. Das liegt natürlich hauptsächlich am Motor, am schwachen Renault-Motor, der ist ein bisschen schwächer als alle anderen, aber das bisschen reicht dann schon. Ja. Ich hatte leise Hoffnungen, weil es in Spa eigentlich ganz gut gelaufen ist für beide, aber Monza hat dann schon nochmal ziemlich schonungslos offenbart, dass mit diesem Alpine nicht viel zu holen ist auf Topspeed-Strecken unter diesen Bedingungen mit eben ganz, ganz wenig Abtrieb. Die konnten auch beide keinen Stich machen. Sie haben es halt versucht, so gut es ging, was zu drehen, ja, auch über die Strategie hier und da, aber es ist einfach nichts passiert, ja. Wir können da mal ganz kurz gucken. Pierre Gasly, ja, der hat es bis zum Ende ausgesessen, er hat natürlich auf ein Safety Car gehofft und ist in Runde 49 erst an die Box gekommen.
Monumentaler erster Stint.
Ja, das kannst du aber in Monza machen. Der Reifenverschleiß ist quasi non-existent, das haben übereinstimmend auch alle so berichtet.
Und er war ja auch auf hart unterwegs, ne?
Er war auf harten Reifen unterwegs vom Start weg, hat natürlich gehofft, dass er da bis, deep in the race kommt, wie man das so schön sagt, ja. Dass er dann irgendwann im letzten Renndrittel ein Safety Car geschenkt bekommt, wo er dann eben Zeit spart beim Boxenstopp. Aber das kam nicht und er war nicht der Einzige, der es versucht hat. Hat einfach für keinen geklappt. Es gab kein Safety Car an diesem Rennsonntag und alle, die darauf gesetzt haben, die haben halt in die Röhre geguckt. Franco Colapinto, hat ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Im Qualifying hat sich vor seinen Teamkollegen da platzieren können. Aber ja, das war es dann auch schon. Im Rennen ist er ein Platz hinter Gasly gelandet mit einer normalen Strategie, sage ich mal. Ist für beide einfach nicht aufgegangen. Aber ich glaube, dass fast das Schlimmste haben sie überwunden. Ich denke, Las Vegas wird noch mal ein bisschen schmerzhaft. Aber ab jetzt kommen wieder Strecken, wo es um mehr Abtrieb geht. Da sehe ich beide deutlich weiter vorne. Und Franco Colapinto muss tatsächlich auch noch ein bisschen was zeigen. Sonst ist er schneller weg, als wir Colapinto sagen können.
Ja, wahrscheinlich. Also der und auch Gasly werden vielleicht auch so ein bisschen auf Brasilien noch aufregen und vielleicht auf eine Wiederholung, was letztes Jahr passiert ist, als Ocon und Gasly es ja beide aufs Podium geschafft haben. Ja, was gebe ich den beiden? In dem Fall Gasly und Colapinto natürlich. Ich gebe beiden ein Pünktchen mehr als du, also 6 Punkte jeweils. Du hast eigentlich alles schon gesagt. Sie haben halt mit stumpfen Waffen gekämpft. Ich finde es aller Ehren wert, dass der Gasly wirklich dieses Risiko gegangen ist. Aber auf der anderen Seite, was hat er groß zu verlieren gehabt? Eben. Sie haben auch die Power-Unit ausgetauscht vor dem Rennen. Dementsprechend ist er auch aus der Boxengasse gestartet, genauso wie Isaac Hatcher übrigens. Und da macht es natürlich dann auch nicht wahnsinnig viel. Immerhin ein bisschen nach vorne ist es gegangen. Irgendwann im Rennen gab es dann auch einen Swap, als dann Colapinto sozusagen nach hinten durchgereicht wurde und ist ja dann auch dementsprechend ein Platz hinter seinem Kollegen ins Ziel gekommen. Schauen wir mal. Also jetzt das Rennen isoliert hat er da nicht viel falsch gemacht, der liebe Franco, aber ja, er ist so ein bisschen der Tsunoda bei Alpine. Er sieht nicht gut aus. Er sieht auch nicht unbedingt immer schlecht aus, aber hat halt einige Rennen schon gezeigt, wo er einfach weit unter seinen Möglichkeiten geblieben ist. Und auf der anderen Seite hat er es nicht ausgleichen können mit irgendwelchen Fabelrennen, von denen wir ja wirklich einige gesehen haben, als er da ganz frisch noch reingekommen ist in die Formel 1 bei Williams letzte Saison.
Oh,
dementsprechend haben wir da eigentlich vieles gesagt und springen zu Haas. Die haben 44 Punkte. Ocon und Behrmann greifen da ins Lenkrad und Ocon ist 15. in der Quali und 15. im Rennen geworden und Olli Behrmann 11. in der Quali und 12. im Rennen. Ja, irgendwie recht unterschiedliche Wochenenden. Beide haben gemeinsam, dass sie nicht in die Punkte gekommen sind. Dementsprechend, ja, sag uns doch mal, was deine Punkte sind für die beiden Haas-Fahrer.
Verrate ich euch allen sofort. Auch da Even Stevens bei mir, gleiche Bewertung. Ich gebe Esteban Ocon und Olli Behrmann 6 Punkte. Das ist ein bisschen besser als das Alpine-Duo. Aber trotzdem auch nicht wirklich so das Wahre. Auch die zwei hatten wirklich ein kniffliges Wochenende. Olli Behrmann sah eigentlich in der Quali sehr gut aus. Ja? Startplatz 11 im Haas ist es aller Ehren wert auf jeden Fall. Ja. Er hat sich aber im Rennen dann selber vergurkt mit diesem, ja, wirklich blöden Zwischenfall da mit Carlos Sainz. Ja, die Schuldfrage haben dann die Rennkommissare auch noch bei Olli Behrmann gesehen. Wir haben ja in den Highlights schon ausführlich darüber gesprochen, dass wir das überhaupt nicht nachvollziehen können. Das sind übrigens nicht die einzigen. Nico Rosberg hat sich auch echauffiert im Interview nach dem Rennen. Er hat eine Strafe für Carlos Sainz gefordert, weil Olli Behrmann da seiner Meinung nach überhaupt nichts falsch gemacht hat. Ja, ob man da jetzt eine Strafe für Sainz geben muss, weiß ich jetzt auch nicht. Es war eigentlich ein dummer Rennzwischenfall, war ein Missverständnis. Die beiden haben sich da keinen Platz gelassen. Carlos Sainz dachte schon, er sei vorbei, ist die Kurve dann einfach ganz normal angefahren. Und Olli Behrmann hat versucht, sich noch weiter zu wehren, was sein absolut gutes Recht ist. Er war, mit einem halben Auto noch neben Sainz auf der Innenbahn und... Wo soll er hin? Ne? Er konnte sich dann nicht in Luft auflösen. Es ist dumm gelaufen. Beide haben sich erstmal gedreht, konnten dann zwar weiterfahren, aber natürlich waren sie dann aus dem Rennen um die Punkte weitgehend raus. Olli Behrmann hat es dann mit Rang 12 ja noch einigermaßen in die Nähe geschafft, aber das war unnötig. Und nachdem Olli Behrmann tatsächlich die Strafe kassiert hat, hat er auch noch 2 Strafpunkte bekommen und ist jetzt auch nur noch 2 Strafpunkte von einer Rennsperre weg. Also das ist dann richtig, richtig dumm gelaufen. Eigentlich war es auch so ein typisches Behrmann-Wochenende, wie man es in dieser Saison schon öfter gesehen hat von ihm. Er lässt immer sein Talent aufblitzen, er ist sehr schnell, aber irgendwie kriegt das dann nicht ganz zusammen, ein sauberes Wochenende über die Bühne zu bringen. Dadurch bringt er sich dann selbst um den verdienten Lohn sowohl auf dem Punktekonto als auch hier bei unserer Fahrerwertung natürlich. Bei Esteban Ocon im Prinzip ein Abziehbild von dem, was Pierre Gasly im Alpine gezeigt hat. Auch Ocon hat ewig auf harten Reifen ausgeharrt und auf ein Safety Car gewartet, was dann eben nicht kam. Ich glaube, er hat sogar noch länger geschafft. Ich guck mal eben, er ist eine Runde vor Schluss tatsächlich an die Box dann gekommen letztendlich, aber ja, mit dem gleichen Ergebnis, ne? Ohne Safety Car geht so eine Strategie nicht auf. Warum kriegt Esteban Ocon einen Punkt mehr als Pierre Gasly? Ja, er hat sich einfach weiter vorne qualifiziert, immerhin im Q2 gelandet, aber auch das war kein berühmtes Wochenende. Also 6 Punkte für beide von mir. Du siehst es nur marginal anders, oder?
Ja, ich gebe Ocon 6 Punkte und Behrmann tatsächlich 7. Der Grund ist relativ einfach. Behrmann war schneller. Das ist auch nicht das erste Mal, was halt Behrmann leider tatsächlich immer wieder, nicht so toll macht. Das sind eben diese Incidents, die er da verwickelt ist, ja, genau. Und es ist ja spannend, ne? Ich weiß gerade nicht mehr, wer von euch lieben Zuschauern es geschrieben hatte, aber wir haben heute auch drauf geantwortet. Da hieß es, ja, ich habe mir jetzt 10-mal den Incident angeschaut und er kann bei bestem Willen nicht sehen, wo Sainz da irgendwie, es ist definitiv die Schuld von Behrmann, das geht so in Ordnung. Kann man auch so sehen, ich habe es mir auch mehrfach angeschaut, also beim Ambrams-Vorgang, auf der einen Seite, Behrmann bleibt schon relativ weit innen. Sainz fährt halt, wie wir schon gesagt haben, so, als wäre da keiner. Ihm gehört die Kurve schon, ja. Also die Nasenspitze von Behrmann ist ziemlich genau da, wo die Airbox beginnt von Sainz. Also ziemlich genau so bei der Hälfte des Autos, wie Dave das schon gesagt hat. Ist natürlich dann auch immer so eine Sache, wo setzt man an? Also je nachdem, haben ja auch beide unterschiedlich gebremst, kann man das natürlich auch ein bisschen anders interpretieren. Definitiv kann man auf jeden Fall sagen, dass es keine Fehlentscheidung ist. Also das Reglement gibt es auf jeden Fall her. Das habe ich auch in der letzten Folge gesagt, in den Highlights. Also für mich persönlich ist es entweder ein Racing-Incident, ich habe, glaube ich, aber gesagt, oder eine Strafe für Carlos Sainz. Das würde ich jetzt tatsächlich zurücknehmen, nachdem ich mir das ein paar Mal noch angeschaut habe. Ja, kann man natürlich so machen, ist natürlich sehr, sehr hart. Nichtsdestotrotz, Oli Bearman, wenn der noch ein bisschen seine Heißspornigkeit abstellt, dann ja, hat man vor allem Haas natürlich sehr viel Freude an ihm, auch in Zukunft. Also er ist auf jeden Fall einer der schnellsten Rookies und es ist schon echt schön, weil er kämpft ja auch immer sehr stark, ne? Also das ist keiner, der irgendwie großartig zurücksteckt oder kein Selbstbewusstsein hat.
Ja, mit allen Vor- und Nachteilen in dem Fall, ne?
Ja, aber es ja, seine erste volle Saison. Ich persönlich gebe ihm da sozusagen noch ein bisschen Welpenschutz und dementsprechend kriegt er von mir die 7 Punkte. Einer von den Rookies, der es besser gemacht hat, der ist bei Sauber dabei und ist ganz lustig. Haas mit 44 Punkten und Sauber ist ein Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft vor ihnen und die haben 55. Davor die Racing Bulls 61, die haben jetzt den Spaß verdorben, also ist nicht die nächste Schnapszahl, aber der Nico Hülkenberg ist 12. im Quali geworden und konnte dann gar nicht erst starten, das Auto war defekt, er hat es in der Einführungsrunde beziehungsweise am Ende der Einführungsrunde dann in die Box gefahren und dann war das Rennen auch schon vorbei. Gabriel Bortoleto, sein brasilianischer Teamkollege, hat ihn wieder mal outqualified. Übrigens, Nico Hülkenberg diese Saison noch gar nicht in Q3 gekommen, Bortoleto schon ein paar Mal und das ist, wie gesagt, kein Zufall. Also 8. ist er geworden in der Quali und 8. auch im Rennen, auch da wieder sehr konsistente Leistung und auch praktisch das Level gehalten, was ja auch nicht ganz selbstverständlich ist. Es muss das Auto natürlich irgendwo hergeben, aber der Fahrer muss es dann natürlich dann auch über die Renndistanz bringen. Und jetzt habe ich viel gesagt und freue mich auf die Punkte von Dave.
Die schauen folgendermaßen aus. Nico Hülkenberg kriegt relativ maue 5 Punkte. Gabriel Bortoleto hingegen hat sich einmal mehr hervorgetan und dem gebe ich 9 Punkte für seine Leistung in Italien. Ja, aber Nico Hülkenberg gibt's nicht viel zu sagen. Das Qualifying war an sich okay. Wäre da nicht sein Teamkollege, dass ihn noch weiter platziert hat, also weiter vorne platziert hat natürlich. Ja. Hülkenberg immer mal wieder im Q2, das ist erfreulich. Aber seine Leistung im Rennen kann man natürlich unmöglich bewerten, denn es gab keine. Mit einem Hydraulikdefekt ist er da ausgerollt und wurde direkt von seiner Box wieder zurückbeordert. Ja, Heartbreak, ne? Also das war richtig, richtig bitter und schade. Er konnte selber kaum glauben, aber na, es war halt so. Deswegen 5 Punkte von mir. Wir können dann nicht weiter beurteilen, was abging. Gabriel Bortoleto, wie gesagt, 8. Platz im Quali, 8. im Rennen. Sehr, sehr gut. Im Rennen hat er allerdings noch von einer Strafe profitiert gegen Kimi Antonelli, der dann noch hinter ihn gerutscht ist. Also er hätte es nicht ganz gehalten aus eigener Kraft, aber trotzdem, er wäre in den Top 10 geblieben und er hätte wieder mal Punkte geholt. Also wirklich eine tipptopp saubere Leistung. Einmal mehr vom jungen Brasilianer. Der läuft wirklich, Nico Hülkenberg, langsam aber sicher irgendwie den Rang ab, ja. Nicht nur im Qualifying, auch im Rennen liefert er wirklich zuverlässig, fehlerfrei ab. Den müssen wir unbedingt im Auge behalten, ja. Ich glaube, Audi reibt sich da die Hände und freut sich schon, was er da so anstellen kann, wenn das Auto im nächsten Jahr vielleicht noch ein bisschen besser aufgestellt ist. Schauen wir mal, ob dem so ist, aber auf jeden Fall haben sie da ein ganz ordentliches Fahrerduo und ich freue mich schon, dass wir noch alles sehen von Gabriel Bortoleto. Wenn er seine Leistung weiter so konservieren kann, freue ich mich schon auf die frenetischen Fans zu Hause in Brasilien dann irgendwann später noch in der Saison. Wenn er da gut abliefert, ich glaube, die Fans reißen da das Ding komplett ein, oder?
Definitiv. Meine Punkte sind tatsächlich exakt gleich. 5 für Hülkenberg und 9 für Bortoleto. Hülkenberg hat nichts im Rennen zeigen können. Ist ja so oftmals unsere Default-Note, wenn ein früher Ausfall vor allem kommt, aber die Leistung, wie gesagt, im Verhältnis zu Bortoleto plus eben jetzt dann die Tatsache, dass er eben nicht fahren konnte. Ja, das ist dann halt sozusagen die goldene Mitte und Bortoleto, wie gesagt, 9 aufgrund der tollen Leistung. 2 Sachen. Hülkenberg hat was ganz Interessantes gesagt. Zwar hat er Bortoleto als Drucker sozusagen und hat ihn mit einem Drucker verglichen, der einfach Runde um Runde druckt und ihm nie hinter ausgeht. Also fand ich auch eine sehr schöne Formulierung von vom Hulk. Und das zeigt ja auch schon, dass er ihn sehr, sehr schätzt und ihn da wirklich, also er hat auch gesagt, er ist echt eine Maschine, der Bortoleto, und ja, auch ein Helmut Marko kann sich irren, der hat ihn ja als schwächsten Rookie tatsächlich Anfang der Saison dann eingeschätzt und war auch so ein bisschen unsicher, ob der was in der Formel 1 zu suchen hat. Also das ist definitiv widerlegt. Aber er kann natürlich auch noch einiges lernen, zum Beispiel von seinem Lehrmeister Fernando Alonso. Und da gab es eine schöne Szene, die sind hintereinander in die Box gegangen. Und hat der gute Fernando Alonso ihn überholt. Und zwar war er schon ein ganz gutes Stück, also war schon nah dran an ihm, aber ein paar Wagenlängen hinter ihm. Und dann hat er einfach so spät gebremst. Und Bortoleto war da ein bisschen, hat er ein bisschen geschlafen oder ist da relativ auf Sicherheit gegangen. Auf jeden Fall hat er dann beim Anbremsen der Alonso in die Boxengasse diesen Vorsprung komplett wettgemacht und dann lief auch der Stopp ein bisschen besser und dann lasst es. Ne? Dann ist der Alonso da vorbeigezogen.
Ja, also das ist geil zu sehen, ne? Wie Alonso in seinem Alter immer noch einfach solche Tricks auspackt und auch die Jungen auch wirklich unter Druck setzt. Ne? Es ist ja wirklich eine Lektion für so einen jungen Piloten, die sehen das ja auch und die kriegen das am Funk dann mit und die können sich das im Nachhinein anschauen. Die denken sich auch, verdammt, dieser alte Sack hat es echt noch drauf.
Ja, und ich bin mir sicher, die beiden, ich meine, wie gesagt, die sind ja in bestem Kontakt und die werden das sicherlich auch nochmal zusammen besprochen haben. Also schöne Geschichte und dann springen wir zu den Racing Bulls. Wie gesagt, 61 Punkte, siebter in der Konstrukteurswertung und da hat Lawson Platz 20 nur geschafft in der Quali und im Rennen ist er dann 14. geworden. Hadja 16. in der Quali, 10. im Rennen, ist übrigens dann effektiv hinter Lawson gestartet, weil er, wie gesagt, die Power Unit gewechselt bekommen hat und dann aus der Box gestartet ist. Umso beeindruckend ist, dass er sich dann im Prinzip durchs halbe Feld gewühlt hat, obwohl es kein Safety Car gab. Mhm. Also das war schon stabil und jetzt bin ich gespannt auf die Noten.
Tja, die Noten schauen folgendermaßen aus. Liam Lawson gebe ich für dieses Wochenende 6 Punkte. Also Kaja gebe ich 8. Da sind wir heute mal ein bisschen streng, tatsächlich ich zumindest. Bei Hunter war es eben so, dass mir das Qualifying nicht unbedingt imponiert hat. Dachte mir aber schon, dass es so kommt. Der Racing Bulls hat viel Abtrieb. Das ist grundsätzlich gut auf den allermeisten Strecken. Auf so einer Strecke wie Monza kann es ein Nachteil sein. Also das Auto war trotz natürlich super flachen Flügeln nicht ganz optimal für die Strecke. Ja. Trotzdem haben sie es ordentlich gemacht, denke ich. Und im Rennen hat also Kaja dann natürlich eine ganze Menge noch rausgeholt. Ein 10. Platz aus der Boxengasse ist super gut. Klar, da hier und da noch ein bisschen profitiert vom Techtelmechtel zwischen Sainz und Behrmann zum Beispiel. Und all solche Geschichten kamen dann da noch rein. Aber klar, muss man auch erstmal umsetzen. Wieder ein Pünktchen und wieder auf jeden Fall ein Ergebnis, das ihm Selbstbewusstsein geben wird. Das hat er prima gemacht am Sonntag. Ich denke am Samstag, weiß nicht, ob sie es in Q2 hätten schaffen können mit dem Auto.
Ja, da gab es ja dieses Ding mit dem Sainz, ne, glaube ich. Was Sainz, der ihm da die Runde kaputt gemacht hat? Oder zumindest hat es, glaube ich,
sein.
Gesagt. Ja, also,
das kann sein.
Du hast trotzdem recht, weil idealerweise hätte er vorher schon eine Runde in den Asphalt gebrannt, die ihn da safe reingebracht hätte. Aber ja, ist nicht schön gelaufen.
Herrentoilette. zu mir im Lawson noch kurz ein paar Worte. Er hat lustigerweise natürlich ein desolates Qualifying hingelegt. Oder er war ein Letzter. Mhm. Im Prinzip nominell zumindest nach dem Qualifying. Und hat sich dann für eine Risikostrategie entschieden, die natürlich genauso wenig aufgegangen ist. Er ist auf Soft gestartet und kam dann, ich glaube, in Runde 9 oder was an die Box schon, um die abzustreifen, ist dann bis zum Ende auf harten Reifen gefahren. Das hat leider auch nur so mäßig gut funktioniert. Platz 14 ist natürlich, sieht trotzdem gut aus dann auf dem Papier. Er ist ein bisschen nach vorne gekommen, aber es gibt für Platz 14 halt keine Punkte. Und dementsprechend, leicht überdurchschnittlich, aber an und für sich ziemlich blass bewerte ich da seine Leistung.
Tja, ich gebe Hatscher auch 8 Punkte. Die Beweisführung sozusagen die gleiche wie bei dir und bei Lawson gehe ich einen drunter und zwar, weil er damit Tsunoda zusammengerasselt ist und dem sein Rennen
das
auch
stimmt,
massiv
das
beeinträchtigt
stimmt.
hat. Trotzdem war
aber auch das war doch ein Rennzwischenfall, oder? Ich hab's mir gar nicht großartig gemerkt, weil ich mir dachte, ach Gott.
Also es war jetzt nichts wirklich Schlimmes. Ich denke, es wird aufgearbeitet, muss man keinen Skandal daraus machen, aber sollte natürlich auch nicht passieren. Also ich denke mal, wenn ich da entweder wahlweise Racing Bull oder Red Bull Teamchef wäre, würde ich auf jeden Fall nochmal ihn mir zur Seite nehmen und nochmal kurz drüber sprechen. Das auf
es
jeden
hilft
Fall.
Ja keinem, ne?
Genau, vor allem nicht zu Noda, da kommen wir dann später noch dazu. Aber erstmal zu Aston Martin, die haben 62 Punkte, sind Sechster in der Konstrukteursweltmeisterschaft, robben sich so langsam tatsächlich an Williams auch ran. Dieses Mal aber nicht. Keine Punkte, frischen Punkte für Aston Martin. Alonso 9. in der Quali, das war wirklich stark, aber dann eben mit einem Achsenbruch. Sowas sieht man, vor allem so wie es passiert ist, eigentlich gar nicht mehr heutzutage in der Formel 1. Er ist einfach nur über den Curb gefahren, dann war das Ding einfach kaputt.
Sebastian Vettel im Ferrari in Austin vor ein paar Jahren hatte was ganz Ähnliches.
Ja, aber
das
wie gesagt,
sah auch übel aus.
Sehr häufig passiert es nicht. Und Lance Stroll, naja, der hat dann dieses Mal eher so was am unteren Ende des Spektrums gezeigt, was er zu leisten imstande ist. Denn schlecht ist er ja nicht, wenn er alles zusammenbekommt. Aber Quali 17. Rennen, 18. da haben wir auch schon mal bessere Tage gesehen.
Ja, Stroll war desolat. Es steht 16-0 übrigens für den alten Mann, für Alonso im Qualifying-Duell. Damit weißt du schon alles im Prinzip, dass
ja,
Lance Stroll
immer noch... saisonübergreifend noch schlimmer. Ich glaube, 28 Mal hintereinander irgendwie. Ja.
Also wirklich übel, ja. Dass Lance Stroll trotzdem mehr Punkte hat als Alonso, ist einigermaßen paradox. Aber er hatte halt in den ersten paar Rennen echt gute Resultate. Hat sich da zumindest dann im Rennen immer ein bisschen nach vorne arbeiten können. Alonso gleichzeitig hat er aber Pech. Und Alonso war auch ziemlich angefressen wieder nach dem Rennen. Ja, nach diesem Defekt hat man dann schon wieder diesen kritischen Alonso gesehen, der dann grimmig reinschaut und sagt, ja, das kann so einfach nicht weitergehen. Ihm fehlen schon nach eigenen Kalkulationen wieder 20, 30 Punkte, die er dieses Jahr eigentlich hätte holen können, sollen, müssen. Die halt durch blöde Zwischenfälle und solche Defekte eben ihm dann durch die Lappen gegangen sind. Also er ist sauer, aber das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen, weil er zeigt zum einen, er hat nach wie vor Bock, er ist top motiviert und er möchte halt mehr, ne? Er möchte mehr erreichen, als da ihm einfach gelingt und als der Mannschaft dann gelingt. Und ja, aber sowas, ich glaube, da kann niemand für, das sah jetzt auf den ersten Blick so ein bisschen nach Materialermüdung aus. Darf nicht passieren, passiert auch sehr selten, wie du richtigerweise gesagt hast, aber hin und wieder kommt's vor. Wir können von Glück reden, dass er da einfach nicht abgeflogen ist. Das war ausgangs der Ascari-Schikane. Da hat man schon ordentlich Dampf drauf auf jeden Fall. Und das hätte auch sehr, sehr schnell in eine ganz andere Richtung gehen können. Also Glück im Unglück auf jeden Fall für Alonso und für alle anderen, die da gerade in der Gegend rumgefahren sind oder rumstanden. Ja, trotzdem, am Ende des Tages bleiben halt null Punkte, die da aufs Konto kommen. Im Qualifying hat er eine Menge rausgeholt. Du hast es gesagt, Startplatz 9 für Alonso war eigentlich eine Sensation, denn für die Aston Martin gilt im Prinzip ganz Ähnliches wie für die Racing Bulls. Die haben auch grundsätzlich relativ viel Abtrieb am Auto und Monza ist jetzt keine Strecke, die ihnen liegt. Also ich hätte gewettet sogar, dass Aston Martin wieder so ein richtig schlechtes Wochenende à la Spa irgendwie hinlegt. Aber dem war nicht so, zumindest auf Seiten Alonsos. Der hat es ins Q3 geschafft, das war sensationell. Deswegen, ja, in Summe 7 Punkte, wie gesagt. Die Rennleistung kann man so halb bewerten. Da ist er ziemlich genau zur Rennmitte dann ausgeschieden. Bis dahin, ja, hat er sich wacker da gehalten, aber hat jetzt auch keine Bäume ausgerissen. Also überdurchschnittliche Leistung auf jeden Fall, aber hauptsächlich wegen dem Qualifying. Und zu Lance Stroll, 2-3 Takte. Ja, das Wort Desolat ist schon gefallen. In dem Zusammenhang, Startplatz 17, während es der Teamkollege ins Q3 schafft, ist natürlich schlecht, ja, das sieht nicht gut aus. Und im Rennen ist er de facto Letzter geworden, bis auf Nico Hülkenberg und Alonso sind ja alle ins Ziel gekommen und er halt eben als 18. von allen. Er war auch entsprechend angefressen wieder und wortkarg in einem Interview nach dem Rennen. Das ist dann auch wieder so eine Seite, wo man sich denkt, meine Güte, jetzt hat schon wieder so eine Fresse gezogen und dann auch maximal unkooperativ halt. Die Arbeit der Journalisten de facto behindert, sage ich mal, ja. Wenn so ein Kimi Räikkönen früher halt wortkarge Interviews gegeben hat, war es halt cool, weil er dann entsprechend auch dreingeblickt hat, ja, oder man wusste schon, da kommt jetzt irgendein Quatsch, aber Stroll wirkte halt wie so ein beleidigtes Kind irgendwie und das ist einfach schlecht. Das ist schlecht für seine Reputation, das ist schlecht für seine Mannschaft, das wirft auch ein schlechtes Bild auf die Formel 1 und ja, man kann nach einem schlechten Rennen ja ruhig grimmig sein und angefressen. Das ist auch völlig in Ordnung. Es war Alonso ja auch, ne? Aber dass man sich da so präsentiert, das muss nicht sein. Das hat mir nicht gefallen. Hat mit der Wertung nichts zu tun. Er kriegt auch so nur 2 Punkte von mir, weil es einfach ein miserables Wochenende war. Und ich denke, auf Strecken mit mehr Abtrieb werden beide Aston Martin wieder besser aussehen. Und es würde mich nicht wundern, wenn der Alonso dann wieder im nächsten Rennen bügelt oder so. Das wäre das typische Auf und Ab von Lance Stroll. Let's see.
Schauen wir mal. Also ich gebe übrigens beiden ein Pünktchen mehr. 8 für Alonso, 3 für Stroll.
Ja,
übrigens,
toll.
Ja, so mache ich das jetzt, ja. Ich habe aber trotzdem keine grundlegende andere Argumentation als du. Also das ist jetzt halt einfach so. Ich gebe euch stattdessen mal einen Tipp, wenn ihr Lance Stroll mal so richtig sympathisch sehen wollt und total in Redelaune, dann geht mal auf Instagram und schaut auf A Kid's Guide to F1, alles zusammengeschrieben. Das ist so ein kleiner Junge, der ab und zu mal im Fahrerlager rumgeistert und die Fahrer interviewt. Da gibt es ganz witzige und eigentlich so mit die sympathischsten sind tatsächlich mit Lance Stroll. Der freut sich jedes Mal echt mega, wenn er Kleine interviewt und ist dann total rieselig. Also cool. Schreiben auch die Leute die Kommentare, ja, so kenne ich den ja gar nicht und so. Also, wenn ihr mal vielleicht Lust habt, so ein bisschen ein positiveres Bild von ihm zu sehen, dann schaut da mal rein. A Kid's Guide to F1. Nice. Alles zusammengeschrieben. So.
Coole Seite, da schicke ich meinen Jungen auch mal hin.
Sehr gut, ja. Ist ja nicht das Schlechteste, den dann früh ins Grid zu schicken. Und jetzt schicken wir uns beide mal aufs Glatteis und zwar im Kreis Fragen, unser Quiz, das wir immer in der Mitte der Fahrernoten machen. Da steht es momentan 9-7 für Dave. Er konnte seinen Vorsprung ausbauen in der letzten Episode. Yeah. Das sah nicht so gut aus. Jetzt schauen wir, wie es diesmal ist in einer neuen Folge. So, lieber Dave, dann such dir doch mal
aus. Du siehst auch immer noch nicht gut aus.
Ja, schreibt uns mal in die Kommentare, ob Dave recht hat. Nein, also...
Jetzt habe ich dich schon aus dem Konzept gebracht.
Du zuerst oder soll ich zuerst fragen?
Ich würde gerne zuerst heute mal, wenn ich darf. Ja?
Fragen oder gefragt werden?
Ich würde gerne zuerst fragen.
Ja, dann mach doch mal.
Ja?
Schenk mir so lange ein Wasser ein.
Ja, mach mal. Das wirst du vielleicht brauchen. Ich wüsste gerne von dir, das Rennwochenende war für Ferrari ja durchaus... wechselhaft, sage ich mal, durchwachsen, kein Podium leider und irgendwie auch keine großen Ausrufezeichen. Dennoch hat ausgerechnet Lewis Hamilton einen, zumindest Saisonrekord aufgestellt an diesem Wochenende. Und ich wüsste von dir jetzt einfach gerne, welchen. Welchen Rekordwert dieser Saison hat Lewis Hamilton aufgestellt am Wochenende in Imola, sage ich schon, in
Monza? Also kannst du mir sagen, ob wir uns darauf beziehen für sich, also irgendwas Ferrari-intern?
Der allgemeingültig ist für die Formel 1 im Jahr 2025. Er ist in einer Disziplin gewissermaßen der Beste von allen gewesen.
In 25? Also es kann schon
okay, mal... Okay, dann bist du schon mal nicht drüber gestolpert über diese Zahl, das
ist gut. Ich glaube nicht. Also ich versuche es mir mal irgendwie herzuleiten, also außer es ist was ganz Exotisches.
Ich kann ja auch schwer Tipps geben dazu, weil jeder Tipp, der mir da einfällt, der würde das eigentlich sofort obvious, verraten.
Ja, also er ist schon mal nicht immer in Q3 gekommen oder so ein Quatsch, dass da können wir, also qualimäßig glaube ich...
Nee.
Sind wir da auf dem Holzweg?
Ich kann dir verraten, Punkte. Das hat gewissermaßen mit der Strecke zu tun und der Streckencharakteristik.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass er das sauberste Delta von allen Fahrern hat, dass da die Rundenzeiten untereinander einfach so wenig Abweichung haben, dass er da sozusagen der Mittel... Also, wie
es
sagt
ist
man
viel,
da?
Es ist viel banaler.
Viel banaler.
Du denkst zu kompliziert.
Charakteristik zu tun. Höchstgeschwindigkeit hat er, glaube ich, der Saison eventuell geknackt, weil der war zumindest im Quali, also irgendwann am Wochenende hat er eine abnormale Höchstgeschwindigkeit gehabt, irgendwie weit über 360. War's das? Das wäre jetzt auch meine Antwort, sonst weiß ich es nicht.
Das ist deine Antwort?
Ja, das ist meine Antwort.
Das ist eine gute Antwort und das ist die richtige Antwort.
Nein, sehr gut. Ja,
weil 365 Stundenkilometer hat Lewis Hamilton im Rennen erzielt. Das ist tatsächlich der bisherige Saisonbestwert, also der höchste Topspeed in der Saison 2025. Bisher, es hat tatsächlich letztes Jahr, da muss ich nochmal kurz gucken, Alex Albon hat 369 Stundenkilometer in Las Vegas erreicht.
Besprochen, ja.
Ja, es könnte sein, dass in Las Vegas vielleicht die 370er-Marke fällt dieses Jahr, aber... Bisheriger Bestwert in der Saison 2025, Lewis Hamilton mit 365 Stundenkilometern und das ist ein Punkt für Sebastian. Ole, ole.
Dann habe ich
hättet ihr es denn gewusst, das ist natürlich die Frage an euch. Ihr dürft ja auch immer fleißig mitraten und seid angehalten, dazu euch hier zu beteiligen. Viele von euch kommentieren ja dann auch, während sie die Folge gucken oder danach und verraten uns, wie viele Fragen sie richtig hätten beantworten können. Das ist immer sehr cool. Macht das bitte gerne weiter, das macht uns Spaß zu sehen. Und meistens ist es ja so, dass wir alle irgendwie ein bisschen was dabei lernen. Und ja, das ist doch das Schönste. Ein unterhaltsamer Lehrauftrag hier bei Im Kreisfahren.
So sieht's aus, ja. So, damit wir unsere Chance erhöhen, irgendwann mal bei Funk aufgenommen zu werden. Nein, Spaß. Also,
sehr gut.
Also,
Knopfhoff, wer das noch kennt.
Ja, oh, da ist er aber tief in der Mottenkiste. Übrigens, Dave hat auch mit dieser Fragestellung wieder tief in der Mottenkiste gekramt, denn wie wir in den Urzeiten von Im Kreis fahren mit Im Kreis Fragen angefangen haben, da hat er mir ständig irgendwelche Höchstgeschwindigkeitsfragen gestellt. Er hat mich schon ganz gut, wahnsinnig gemacht. Nee, das war nicht gut.
Wir hatten schon lange keine mehr, da dachte ich, ich pack mal wieder eine aus.
Das war jetzt aber mal eine gute, ja. Das, damals dachte ich, lass dir doch mal was anderes einfallen. Ja, nee, alles gut. Freut mich und freut mich vor allem, dass ich jetzt einen Abstand verkürzt habe. Aber ich freue mich jetzt fast schon nicht, weil die Frage ist wahrscheinlich viel zu einfach, die ich dir stelle.
Oh, schauen wir mal.
Ich breche nämlich jetzt mal aus meinem Muster aus. Normalerweise mache ich, ja,
was erlaube.
Normalerweise frage ich ja immer irgendeine Geschichtsfrage, die mit dem aktuellen Grand Prix zu tun hat. Dieses Mal mache ich das nicht. Ich konzentriere mich auf Ferrari und die Frage ist unfassbar banal. Bin trotzdem gespannt. Entweder du weißt sie sofort oder du weißt sie nicht.
Oh
je, 50% der Frage, glaube ich, wirst du sicher wissen. Und damit habe ich jetzt, glaube ich, schon die Spannung ins Unermessliche getrieben. Wie heißen die Hunde von Lewis Hamilton und Charles Leclerc?
Oh, scheiße. Also Roscoe ist der Hund von Lewis Hamilton, das weiß ich tatsächlich. Aber der von Charles Leclerc, um Gottes Willen. Also ich habe natürlich auf Social Media mal Bilder gesehen, wie die zweimal ihre Hunde da miteinander bekannt gemacht haben. Aber ich habe nicht den leisesten Hauch einer Ahnung, wie der Hund von Charles Leclerc heißt. Ja, das habe ich mir nicht gemerkt.
Hast du noch so Halt im Kopf?
Nee,
wie der nichts ausschaut?
Nicht wirklich, nee. Verrät Schade. Das wohl was über seinen potenziellen Namen? Ne?
Naja, eigentlich nicht.
Nee, eben. Ja. Nee, ey, keine Ahnung. Bevor wir das hier unnötig in die Länge ziehen, das gibt keinen Punkt für mich heute.
Dann würde ich jetzt mal Folgendes sagen. Jeder, der noch mitraten will, der macht jetzt mal kurz auf Pause und dann werde ich jetzt die Auflösung geben. Also Roscoe war natürlich richtig bei Lewis Hamilton und Leo heißt der Hund von...
Wie heißt der? Oreo?
Leo.
Leo. Ah, Oreo wäre auch cool gewesen. Ja. Leo. Naja, siehst du mal. Ja, mit Formel 1 kenne ich mich besser aus als mit Hunden.
Wird's dann? Ja, ich dachte mir schon, dass ich dich damit vielleicht doch kriegen könnte, weil es halt einfach so eine banale
Boulevardnachrichten ist. Ja. Da bin ich schlecht.
Aber ich dachte mir, wir machen immer irgendwas mit Formel 1 Geschichte oder so. Jetzt mache ich mal was ganz anderes. Dementsprechend. So, lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr die beiden denn überhaupt kennt. Also Lewis Hamilton und Charles Leclerc natürlich schon, aber die Hunde jeweils. Und ob ihr die denn, ob euch das wurscht ist oder ob ihr das eigentlich ganz putzig findet. Gerade Lewis Hamilton hat ja sogar einen eigenen Instagram-Account für seinen Hund gemacht. Mhm. Da waren ja auch mal, also es war ja noch einer mehr, ne? Er hat ja den Roscoe, ist ein Männchen und der hat ja die Coco, die ist 2020 leider in den ewigen Hundehimmel gegangen. Die war sozusagen die Freundin von Roscoe, aber jetzt ist es nur noch der Roscoe und der ist auch schon relativ alt. Ist übrigens auch nochmal, das nehme ich dann nicht als Im Kreis Frage in der Zukunft, vegetarisch, genauso wie Lewis Hamilton übrigens, der kriegt vegetarisches Hundefutter. So, jetzt haben wir alle Banalitäten abgefrühstückt und damit sind wir wieder durch mit einer Folge. So, frisch voll getankt und mit dem vollen Wasserglas geht's jetzt zu Williams.
Cheers. Die haben 86 Punkte mittlerweile, so viel kann ich sagen.
Auf P5 in der Konstrukteurswertung und Alex Albon hat in der Quali Platz 14 belegt, im Rennen dann Siebter geworden, Carlos Sainz 13 in der Quali und Elfter im Rennen. Ich gebe Albon 8 und Sainz tatsächlich 7. Das werden jetzt manche sicherlich anders sehen bei Sainz.
Ich zum Beispiel.
Bei Albon vielleicht auch, aber lasst es mich erklären. Also, man kann es argumentieren, dass Albon und Sainz jetzt nicht die beste Quali hatten. Vor allem, weil man ja immer sagt, dass der Williams eigentlich auch so Top-Speed-Strecken relativ gut dastehen müsste. Das Problem ist beim Williams in der Quali, dass die Reifen irgendwie öfters mal Faxen machen. Also die werden nicht so richtig auf Temperatur gebracht. Und es heißt von den Fahrern, es ist ein Mysterium. Sie haben keine Ahnung. Es folgt irgendwie keine offensichtlichen Logik. Ja? Und wenn das beide Fahrer so sehen und das Team auch gerade nicht weiter weiß, dann ist da irgendwas grundlegend falsch mit der Konstruktion des Autos, zumindest was irgendwie das Reifenmanagement angeht. Also da tun sie sich sehr schwer. Das erklärt dann auch mal den ein oder anderen Ausfall sozusagen zeitentechnisch und rundentechnisch im Qualifying. Ja, natürlich hat Sainz trotzdem ein bisschen besser gemacht, auf der anderen Seite eben dann im Rennen, und deswegen kriegt eben Albon auch den Punkt mehr von mir, hat Albon es wirklich fabelhaft gemacht, also Albon, wie man ihn kennt und liebt, ja, also das ist schon echt à la Bonheur, und ich wünsche mir echt, dass Williams nächste Saison ein tolles Auto auf die Beine stellt, dass der auch mal irgendwie um Podium kämpfen kann. Ich will den mal wirklich, ja, einfach ein Battle sehen mit, keine Ahnung, den McLaren, Red Bulls, Ferrari, das wäre schon toll. Carlos Sainz kann man sich auch ein bisschen weniger geben. Wie gesagt, ich habe ihn vom Speed her eigentlich ganz positiv gesehen jetzt dieses Wochenende. Er hat halt die Kollision mit Behrmann gehabt und da habe ich jetzt aber trotzdem, also klar, man kann sagen, er hätte das ein bisschen vorsichtiger machen können, da eben nicht reinfahren können, als ob da keiner wäre. Auf der anderen Seite kann man das auch gut und gerne so sehen, dass es eben, und so haben es ja die Stewards auch gesehen, nicht seine Schuld war und Behrmann dann eben da die Strafe völlig zurecht bekommen hatte. Ich gebe ihm in der Hinsicht jetzt mal einfach, the benefit of doubt, wie man auf Englisch sagen würde, und belohne ihn da sozusagen mit 7 Punkten.
Das ist sehr nobel von dir. Ich sehe das fundamental anders in diesem Fall.
Doch mal schön, ne? Weil außer nicht ja, die gleiche Meinung.
Kommt nicht so oft vor tatsächlich, aber diesmal schon. Alex Albon kriegt auch von mir 8 Punkte, da sind wir uns einig, aber Carlos Sainz kriegt nur 4 diesmal von mir. Und das hat mit einigen Dingen zu tun. Allem voran damit, dass es einfach gehäuft vorkommt. Ja. Ich glaube, er ist mental noch nicht so ganz im Mittelfeld angekommen, immer noch nicht. Ja. Er hat sich zwar mittlerweile mit dem Auto ganz gut angefreundet, das zeigt natürlich auch das Trainingsergebnis, die nehmen sich da beide mittlerweile nicht mehr viel. Ja. Also Alex Albon und Carlos Sainz liegen ja meistens irgendwie nah beisammen im Qualifying, mal ist der eine vorne, mal der andere. Aber da stimmt einfach die Beziehung zum Auto und die holen beide dann, denke ich mal, auch das meiste raus. Ne? Im Rennen aber hat Carlos Sainz zum einen oft Pech, zum anderen verzettelt er sich da aber auch immer in irgendwelche Zweikämpfe und die kriegt er halt einfach nicht sauber über die Bühne. Über die Schuldfrage soll man da gar nicht jetzt diskutieren. Ich glaube, man kann das auf unterschiedlichste Arten interpretieren, jetzt diesen konkreten Zwischenfall mit Behrmann. Ich sehe es immer noch überwiegend als ja, Missverständnis und Rennunfall einfach, der passiert. Ich denke, da hat keiner der beiden Piloten jetzt eine übermäßig größere Schuld als der andere. Beide hätten den Unfall vermeiden können. Relativ leicht, ja, aber klar, dass Behrmann den Platz nicht aufgeben möchte und dass Carlos Sainz da jetzt so einen Haas-Rookie auch noch schon eher so als lästig ansieht und schnellstmöglich vorbeikommen möchte in einem Auto, das er auch schneller war dann im Rennen, ja. Das ist dumm, aber hauptsächlich bewerte ich Carlos Sainz diesmal wirklich so streng, einfach weil es wirklich oft vorkommt mittlerweile. Ja. Das hat einfach Methode und System scheinbar. In Sandford ist er mit Liam Lawson aneinander geraten, jetzt in Italien schon wieder. Und ich habe hier eine Statistik offen, beziehungsweise einfach die Ergebnistabelle. Und die Ergebnistabelle für diese Saison bisher besagt, Alex Albon liegt auf Platz 7, ja, der Fahrerwertung. Und Alex Albon hat in 4 der letzten 6 Rennen Punkte geholt, also gute Ergebnisse eingefahren. Carlos Sainz hingegen liegt auf Platz 18 der Fahrerwertung, also das ist ein eklatanter Unterschied tatsächlich. Und Carlos Sainz hat in 1 der 6 letzten Rennen gepunktet. Das ist eine ziemlich ätzende Negativserie, in der er sich da gerade befindet. Das lief vorher schon besser, er hatte zwar mittlerweile auch ein paar Defekte und Ausfälle dieses Jahr, aber es kamen dann immer wieder Punkteergebnisse dazwischen. Er hat sich dann auch tatsächlich relativ gut konsolidiert. Er war in Miami und Imola und so, war auch in den Punkten auf jeden Fall. Kanada war auch ein okayes Rennen von ihm. Aber seit Silverstone ist es so, beziehungsweise seit, Moment, was erzähle ich denn da? Ja, seit Österreich. Österreich, Silverstone. Seitdem hat er irgendwie einen Fluch an den Hacken und da geht einfach nichts mehr zusammen. Ich glaube, er muss sich mal einfach ein bisschen auf seine eigentliche Zweikampfstärke besinnen. Dass er das besser kann, hat er vor wenigen Jahren im Ferrari noch mit Charles Leclerc bewiesen. Ja, die haben sich dann wirklich ein hartes Duell, ich meine, um den letzten Podiumsplatz damals geliefert vor den heimischen Tifosi. Da ging es wirklich Zentimeter genau zur Sache. Beide Piloten hatten aber alles unter Kontrolle und das war eine schöne Show. Diese Präzision im Zweikampf geht Carlos Sainz einfach gerade total ab und diese fehlende Präzision kostet ihn einfach einen Haufen Punkte. Nicht nur in echt, sondern eben auch in diesem Fall jetzt bei uns hier in unserer Wertung. So viel dazu. Alex Albon hat seine Sache sehr gut gemacht, zumindest am Sonntag. Du hast die mysteriösen Reifenproblematiken schon angesprochen, die im Qualifying dafür zuständig waren, dass beide nicht ins Q3 fahren konnten auf einer Strecke, wo es eigentlich hätte gut laufen müssen für sie. Ist nicht passiert, aber Alex Albon hat dann aus das Beste draus gemacht auf jeden Fall und hat sich da heimlich still und leise nach vorne in die Punkte gearbeitet. So muss man das machen, sauber, klinisch und ohne sich da in irgendwelche sinnlosen Zweikämpfe zu begeben und sich da aufzureiben. Weiter so, Alex Albon.
So, und damit sind wir tatsächlich auch schon bei Red Bull. Die haben 239 Punkte, also ja, wohl nicht mehr einholbar für Williams auf der Habenseite. Und Verstappen ist in der Quali auf Pole gefahren, im Rennen auf Platz 1. Und dementsprechend kriegt er von mir 10 Punkte. Yuki Tsunoda ist in der Quali 10. geworden und 13. im Rennen, kriegt von mir 7 Punkte. Bei Verstappen muss man ja gar nicht mal so viel sagen. Also es war wieder absolute Extraklasse, was er da gezeigt hat. Natürlich auch in Verbindung mit Red Bull, die ihm ein wirklich konkurrenzfähiges Auto hingestellt haben. Das muss man auch sagen. Aber er hat es wirklich perfekt gemacht. Wir haben es ja in den Highlights schon gesagt. Perfekte Exekution, alles getan, was getan werden musste von seiner Seite aus, hat dann auch am Ende, als sein Renningenieur Lambiase ihm dann gesagt hat, hey, jetzt hast du die ganze harte Arbeit gemacht, jetzt schalt mal einen Gang zurück, so sinngemäß, und fahr auf Sicherheit. Und dann hat er gesagt, ja, fahr auf Sicherheit, aber ich push trotzdem wie verrückt. Und das ist halt der Verstappen-Mindset, genau. Und das, glaube ich, ist aber auch der Modus, in dem er dann auch am besten funktioniert. Also ich glaube, ein Verstappen mit Halbgas, der macht dann wahrscheinlich eher einen Fehler. Also der braucht dieses 100%-Ding und das ist auch gut so. Dementsprechend kriegt er auch von uns die 100%, beziehungsweise von mir, aber ich glaube, du siehst es ähnlich. 10 von 10 Verstappen, zu Noda gebe ich 7, kann man sicherlich auch schlechter bewerten. Ich nehme da so ein paar Dinge mit rein. Also erstens, das hat aber nicht so wahnsinnig viel ausgemacht. Er hat noch eine alte Unterbodenspezifikation gehabt. Die Unterbodenspezifikation von Verstappen, das war ein Upgrade. Tsunoda hat aber auch selber gesagt, dass wir jetzt nicht viel Unterschied gemacht haben. Er hat ja eine solide Quali gezeigt, ist dann Q3 gekommen, zugegebenermaßen auch nur 10. dann gewesen, aber das ist schon ein Aufwärtstrend auf jeden Fall. Dann im Ölgännen ging es nach hinten. Irgendwann konnte er mit Antonelli nicht mehr so ganz mithalten. Dann der Pitstop war jetzt auch nicht das absolut Gelbe vom Ei. Dann ist er weiter zurückgefallen, war dann im Verkehr, hat dann sich den Schaden abgeholt, auch noch von der Kollision mit Lawson. Und dann ist es tatsächlich paradoxerweise in Monza ja so, dass du gar nicht so leicht überholen kannst. Es gab ja dann auch tatsächlich den, zwischendrin auch einen richtig mächtigen DRS-Train, der da wirklich viele Autos umfasst hat, genau. Also der Yuki hat es da nicht so leicht gehabt, aber er zeigt aufsteigende Form, ist aber trotzdem kein Rennen gewesen, wo er in irgendeiner Art und Weise hätte glänzen können. Also er muss jetzt auf jeden Fall in den verbleibenden Rennen irgendwie ein paar Glanzpunkte setzen, um da noch eine Chance auf 2026er Cockpit zu haben. Ob das bei Red Bull ist oder woanders, das wird zu diskutieren sein, aber es sieht sehr, sehr eng aus für ihn, dass er dann nächstes Jahr Stammfahrer irgendwo sein wird.
So sehe ich das tatsächlich auch. Von mir gibt es natürlich 10 Punkte für Max Verstappen, da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Yuki Tsunoda bewerte ich sogar noch ein bisschen strenger, der kriegt von mir nur 6 Punkte. Für dieses Italien-Wochenende und warum das so ist, kann ich ja gleich mal zu Anfang erklären. Grundsätzlich im Rennen gilt so ein bisschen für Tsunoda das, was für Carlos Sainz auch gilt. Er ist irgendwie oft an der falschen Stelle und gerät da auch immer wieder in irgendwie so haarige Zweikämpfe, wo es dann eine Berührung gibt oder mal irgendwie einen Schaden oder einen Dreher oder weiß der Geier, ja. Also was kann schon passieren, aber bei Tsunoda tritt es halt auch gehäuft auf und das hilft ihm nicht. Und es ist okay, dass er sich auf Platz C qualifiziert hat und ins Q3 gekommen ist, aber ich habe dir vorher nochmal oder heute mal was geschickt und das würde ich gerne mit den Zuschauern ja auch teilen. Wir haben die Qualifying-Abstände der jeweiligen Teamkollegen hier vor uns und der engste Abstand zwischen zwei Teamkollegen war im Monza Qualifying tatsächlich bei Mercedes. Ja, das ist spricht für Kimi Antonelli, da sprechen wir gleich drüber. 43.000 lagen die zwei nur auseinander, also George Russell und Kimi Antonelli. Super knapp zwischen den beiden. Der Abstand, der zweitgrößte Abstand, das muss man sich da mal vorstellen, war zwischen Isaac Hadjar und Liam Lawson. Der betrug 3 Zehntel, also 362.000stel, um genau zu sein. Also, ne? 3/4, das ist dann schon ein Wert, wo man sagt, puh, ja, das ist in der heutigen Formel 1 nicht ohne, das ist viel, sollte nicht zu oft vorkommen, eigentlich muss der Teamkollege näher dran sein. Und der größte Abstand zwischen zwei Teamkollegen war natürlich, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, zwischen Max Verstappen und Yuki Tsunoda. Und der war nicht nur so ein bisschen größer als eben der zweitgrößte, sondern einfach mal doppelt so groß. Hm. 7/10, ja, oder ja, 7/7 Tausendstel ist dann ganz exakt der Abstand. Und das sind halt wirklich Welten, ja. Yuki war schon mal näher dran an Max Verstappen. Ja, Verstappen, wir haben es ja auch ausführlich hier in den Hall jetzt besprochen, hat da eine traumhafte Quali-Runde hingelegt. Die war wirklich absolute Sahne und Meisterklasse. Aber selbst da dürfen dir nicht 7/10 auf den Teamkollegen fehlen. Das ist eklatant viel und deswegen bin ich auch ein bisschen strenger tatsächlich mit Yuki diesmal. Q3 gut, Platz 10 gut im Qualifying. Rennen war dann wieder eher ein Schritt in die falsche Richtung auf jeden Fall. Aber der Abstand im Quali, der hat es dann für mich wirklich rausgerissen. Also so kann das nicht weitergehen und ich fürchte leider, also wird es auch nicht weitergehen. Wir mögen unseren Yuki, er ist echt ein feiner Kerl und ein unterhaltsamer Charakter und wirklich ein kämpferischer kleiner Samurai-Brüllwürfel. Aber hilft alles nichts, ja, wenn er da auch wirklich jedes Wochenende da einfach so abgewatscht wird von Max Verstappen. Der frisst einfach wirklich seine Teamkollegen auf wie sonst was. Und damit kann ich ganz geschickt noch überleiten. Mhm. Denn eine Sache würde ich zu Max Verstappen schon gerne sagen. Der frisst wahrscheinlich seine Teamkollegen und seine Konkurrenten demnächst auch mal auf der Nordschleife auf. Da fährt er jetzt nämlich am kommenden Wochenende schon. Die Nachricht macht heute so ein bisschen die Runde. Er wird da in der Nürburgring Langstreckenserie antreten, aber noch nicht mit einem GT3-Auto. Er muss erstmal tatsächlich eine theoretische Prüfung ablegen und er wird da in langsamerem Gefährt erstmal sich langsam rantasten. Ich finde das so unterhaltsam. Das hat so richtig Gran Turismo-Vibes irgendwie so. Mhm. Lizenzprüfung muss er erstmal ablegen. Und dann weiß ich nicht, was er da genau vorhat. Ja? Ich meine, dass er GT3-Autos faszinierend findet und da in der Zukunft gerne fahren würde, ist ja bekannt, ist ja altbekannt. Aber dass er da jetzt tatsächlich mitten in der Saison seine, ich sag mal, GT3-Karriere schon wirklich sauber vorbereitet und da sogar startet, das fand ich schon einigermaßen überraschend. Aber auch sehr cool. Ich bin überzeugt davon, er wird da einige Kollegen rasieren, die da schon länger fahren.
Wahrscheinlich.
Ich freue mich drauf, bin sehr gespannt. Wir werden davon hören. Zum Rennen in Monza kann ich überhaupt nichts sagen. Es war eine absolut makellose und tadellose Leistung, fahrerisch, aber auch teamintern. Ja. Du hast ja gesagt, sein Team hat ihm da ein super Auto hingestellt. Das ist grundsätzlich richtig. Aber was das Setup angeht, hat sich Max Verstappen energisch durchgesetzt, und zwar gegen seine Mannschaft. Viele oder die meisten waren da nicht so überzeugt davon, in diese Setup-Richtung zu gehen, in die er dann gegangen ist, nach dem freien oder im freien, im dritten freien Training. Da waren die meisten nicht so überzeugt davon, ob das was bringt, aber Verstappen hat gesagt, wir machen das so, ich bin überzeugt davon, dass es klappt, und dann stellt er das Ding halt auf P1 und fährt da so ein grandioses Rennen und kommt mit wirklich viel Vorsprung ins Ziel. Ich glaube, da hat er, nicht, dass es nötig wäre, aber da hat er nochmal ordentlich Pluspunkte bei der Mannschaft gesammelt und hat tatsächlich Teamchef Lauren Mackies seinen ersten Red Bull-Sieg beschert damit, also besser kann man es nicht machen. Ich ziehe meinen imaginären Hut, Max Verstappen, das war großartig.
Ja, und nicht nur das, sondern er ist jetzt auch da durch 21 Punkte sozusagen, sind Red Bull jetzt nur noch hinter Mercedes in der Konstrukteurswertung. Das war auch schon mal mehr. Das war also auch ein großer Schritt nach vorne. Und damit sind wir bei Mercedes, 260 haben die nämlich in der Wertung. Und George Russell, der ist 6. in der Quali geworden, 5. im Rennen. Andrea Kimi Antonelli, 7. in der Quali und 9. im Rennen. Ich gebe Russell 9 und Antonelli 6 Punkte. Bei Antonelli tue ich mich echt ein bisschen schwer. Kommen wir gleich dazu. Russell auf jeden Fall wieder im Grunde das Maximum rausgeholt. Ja, also 10 vielleicht deswegen nicht, weil irgendwie was Magisches hat er jetzt auch nicht gemacht. Aber ganz ehrlich, man hat genau gesehen, der Mercedes, der war jetzt nicht schneller als die Ferrari von der Pace her. Er hat sich trotzdem vor Hamilton halten können im Rennen. Und ja, für Leclerc hat es einfach nicht gereicht. Ja, und was will er da groß machen? Also Quali war er ja auch gut bei der Musik dabei tatsächlich. Antonelli wiederum, sehr, sehr gemischtes Wochenende gehabt, hat das Auto in einem der Trainings, ich glaube es war im zweiten, weggeschmissen.
Ja,
und musste dann dementsprechend halt die Setup-Arbeit aufs dritte Training verschieben. Und das ist natürlich suboptimal. Das erklärt auch so ein bisschen vielleicht, dass er, und das hat Toto Wolff ja auch kritisiert tatsächlich dann auch, nach dem Rennen so ein bisschen übervorsichtig war, also Ballast mit sich rumschleppt, so hat das ausgedrückt, den auf jeden Fall loswerden muss. Da wurde Antonelli unter anderem kritisiert, dass er eben nicht schnell genug, ich glaube es war ein Gasly vorbeigekommen ist, also einer der beiden Alpinen auf jeden Fall, die ja wirklich untermotorisiert sind, da war er zu vorsichtig nach dem Geschmack von Toto Wolff, aber nichtsdestotrotz, ja, ich finde, ja, er hat auch nicht den besten Start gehabt, das kommt auch noch dazu, aber ich finde, er hat seine Sache trotzdem im Großen und Ganzen ganz gut gemacht und das Ergebnis ist ja jetzt auch nicht so verkehrt gewesen, also vor allem Qualifying nicht, aber auch im Rennen, muss dafür auch nicht vergessen, er hat ja seine Strafe bekommen, auch zu Recht, durch diesen Incident mit Albon, wo er da, so war die offizielle Argumentation, erratisch gefahren ist, ja, hat ihn da ja ins Gras gedrängt. Und dann 5 Sekunden bekommen und sonst wäre er ja nochmal einen Platz weiter vorne gelandet, also auf P8. Ich sehe es kritisch, aber nicht überkritisch und dementsprechend, wie gesagt, kriegt er 6 Punkte. Ich habe auch mal über 7 nachgedacht, aber ich glaube, das gibt es dann doch nicht her. Ich sehe ihn auf jeden Fall lang nicht so schlecht, wie jetzt manche dann auch irgendwie, die jetzt schon das Fass aufmachen, ja, er hat eine Zukunft bei Mercedes und so, hey, lass den mal fahren, der Junge ist erst 18 Jahre alt und der wird seinen Weg noch gehen. Ja, also der war ja noch vor kurzem auf der Schulbank, neben den ganzen Rennsportaktivitäten, die er bisher auch schon machen musste. Also so ein Toto Wolff, der setzt den nicht einfach so ins Cockpit neben George Russell. Also das hat schon Hand und Fuß. Klar muss er besser werden, aber ich denke, da kommt er auch noch hin.
Da kommt er wahrscheinlich noch hin. Er kriegt von mir tatsächlich noch 5 Punkte sogar für das Wochenende. George Russell gebe ich genauso wie du 9. Auch bei Antonelli werte ich diesmal ein bisschen wie bei Tsunoda, ein bisschen wie bei Sainz. Es ist so der typische Folgefehler. Ja, es häufen sich halt die Inkonsistenzen, sage ich mal. Und ja, diese kleinen Fehlerchen, die auch größeren Fehlerchen ab und zu mal, die ihn selber dann aus dem Tritt bringen und die ihn selber dann ja, an einem Rennwochenende vielleicht ablenken und ihn dann selbst um bessere Ergebnisse bringen. Wir haben es ja in den Highlights auch schon erwähnt. Toto Wolff hat ihm da so ein bisschen eine kleine Route ins Fenster gestellt. Und da mal angedeutet, dass er überzeugt ist davon, dass Kimi Antonelli bessere Ergebnisse abliefert, wenn er nicht mehr so abgelenkt ist. Das war jetzt das zweite Heimrennen, er hatte seine Familie natürlich dabei und wie du richtig gesagt hast, ja, der saß bis vor kurzem noch hier in der Schule rum und hat Abitur geschrieben, seinen Führerschein hat er gemacht. Also bei ihm im Leben ist einfach auch super viel los. Ich glaube, der totale Fokus auf die Formel 1, der ist noch nicht so ganz da. Kann man ihm vielleicht noch verzeihen, aber ich bin mir sicher, der Geduldsfaden auch von Toto Wolff ist nicht unendlich lang. Also er wird sich schon steigern müssen, im Idealfall noch in diesem Jahr. Spätestens in der nächsten Saison muss er dann wirklich Reife zeigen und einfach abliefern. Muss sich da auch wirklich kalibrieren. Nico Rosberg hat ihm ja auch schon vor ein paar Rennen geraten, so lass diesen ganzen Dreck einfach weg, ja, also gib einfach alles, was du hast, deinen ganzen Fokus, ja, deine ganze Energie einfach nur aufs Fahren. Formel 1, arbeite mit deinen Ingenieuren, arbeite am Setup, arbeite an dir selber, trainier fleißig, aber lass keine diese Marketing- ganzen Nebengeräusche weg.
So, ne? Ja.
Ja, also ich denke, das ist natürlich, wirkt schon radikal, aber im Kern hat Nico Rosberg damit sicher recht und ich denke, die Aussagen von Toto Wolff letztens bestätigen das auch so ein bisschen durch die Blume. Ihm fehlt vielleicht gerade noch so das letzte Fünkchen Konzentration. Aber ich glaube auch, dass er da hinkommen wird. Er hat grundsätzlich das Talent und die Lernwilligkeit ist auf jeden Fall vorhanden. Die Fortschritte allerdings lassen in diesem Jahr noch ein bisschen zu wünschen übrig. Nicht so bei George Russell, na, über den kann ich auch noch 2-3 Worte verlieren. Der hat wieder eines seiner typischen Rennen gefahren. Man hat ihn eigentlich nie gesehen. Aber er hat trotzdem alles gegeben. Er hat im Qualifying alles gegeben, war da einigermaßen im Clinch mit seinen Mechanikern, die ihm da eben nicht die Mediums aufgezogen haben, sondern die Softreifen für den letzten Versuch. Davon war er nicht allzu begeistert. Zeigt aber auch nur davon, dass er wirklich Bock hat, noch mehr zu reißen. Im Rennen hat er dann auch was probiert. Ja, es ging auf der Strecke nicht viel. Er hat es mit einem Undercut dann versucht. Er kam vor allen anderen Spitzenfahrern rein. Ich meine, es war Runde 27, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich prüfe das nochmal umgehend. Ja, Runde 27 kam er zum Boxenstopp, hat von Medium auf Hard gewechselt. Er wusste wahrscheinlich, dass die anderen probieren werden, möglichst lang draußen zu bleiben, weil Safety Car und so weiter. Haben die McLaren-Piloten ja dann zum Beispiel auch gemacht. Und er dachte sich, na, dann probiere ich halt eben was anderes. Ja, wie alle, die etwas anderes probiert haben, strategisch in diesem Rennen, hat auch der Trick von George Russell nicht funktioniert. Trotzdem, Platz 6 im Quali, Platz 5 im Rennen. Mehr war da definitiv nicht zu holen in dem Mercedes an diesem Wochenende. Hätte er mehr geholt, hätte er die 10 bekommen. So ist es einfach ein sehr, sehr, sehr gutes Rennwochenende gewesen von ihm. Aber kein herausragendes.
Und damit sind wir bei Ferrari. 280 Punkte, also 20 mehr als Mercedes auf dem Konto. Leclerc Vierter in der Quali, Vierter im Rennen. Hamilton Fünfter in der Quali, Sechster im Rennen. Hamilton ja dann auch von Platz 10 gestartet, weil er die 5 Plätze Gridstrafe noch mitgenommen hat aus Sanford, weil er da bei doppelten gelben Flaggen so schnell gefahren ist. So, ich gebe Leclerc 10 Punkte tatsächlich und Hamilton 8. So, Leclerc für mich keine Diskussion, perfekt alles rausgeholt aus dem Ferrari, was rauszuholen ist. Vor allem, sonst hätte ich vielleicht trotzdem nur 9 gegeben, aber ganz am Anfang, da hat er einfach alles in die Waagschale geworfen. Ja, super Start.
Das hat's bei mir auch rausgerissen dann, ja.
Ja, super Start, wirklich giftig gewesen, aber keine Faxen gemacht, also wirklich genau auf diesem Mini-Spot sozusagen gewesen zwischen ich bringe jetzt alles, was ich bringen kann, aber ich übertreibe es nicht und riskiere keinen Crash. Also es war richtig, richtig toll, was wir da von ihm gesehen haben. Der ist momentan wirklich in Topform und das schon seit vielen, vielen Rennen. Also der holt wie Russell auch immer das Maximum raus oder auch wie so ein Verstappen. Das Auto macht ihm halt einfach einen Strich durch die Rechnung und ich würde mich wirklich freuen, wenn es in einem der nächsten Rennen vielleicht auch ein bisschen besser läuft. Baku wäre ja zum Beispiel ein gutes Pflaster, ist es ja letztes Jahr, wie wir es auch schon in der letzten Folge gesagt haben. Für Ferrari schon recht gut gelaufen und dementsprechend bin ich da sehr guter Dinge und auch bei Lewis Hamilton, der kriegt zwar von mir in Anführungsstrichen nur 8, aber es ist so eine Mischung aus, ja, er hat sich in Sanford bereits schon eine bessere Position sozusagen gekostet durch seine Fahrlässigkeit, ja, und das Ding ist halt, er war halt im Quali jetzt zwar ein Platz hinter Leclerc, aber super nah dran wieder. Ja.
Eine Zehntel,
und,
ja.
Ja, also und zwischendrin auch mal wirklich noch kürzer. Also er ist wirklich gut dran. Leclerc ist einer der besten, vielleicht auch der beste Qualifier im ganzen Grid. Da scheiden sich ja die Geister. Also Verstappen ist da natürlich auch noch zu nennen und der ein oder andere, aber er ist auf jeden Fall da tipptopp. Hamilton, der immer noch im Auto struggelt, darf man nicht unterschätzen, ja, das, was der inzwischen da leistet. Und im Rennen war er dann auch eine knappe Zehntel pro Runde im Schnitt langsamer als Leclerc, wenn mich alles täuscht. Ja. Ich hatte hier vorhin noch die Geschichte offen. Ich glaube, das kommt hin. Also von der Pace.
Okay.
Ja, ich glaube schon. Also von der Pace auf jeden Fall sehr nah dran und dementsprechend hat halt viel damit zu tun, dass er in Sanford diesen Fehler gemacht hat. Er hat aber jetzt auch keine Wunderdinge vollbracht und war halt eben auch im Rennen dieses bisschen langsamer als Leclerc, hat natürlich auch eine andere Ausgangsposition gehabt, dass er sich da hinten nach vorne wühlen musste, aber wie gesagt, hat er sich selber zuzuschreiben und dementsprechend nur 8 Punkte.
Ja, tatsächlich sehe ich es haargenauso, also die Wertung von mir sind auch 10 Punkte für Leclerc, 8 für Hamilton. Genau wie du es gesagt hast, der entscheidende Schritt bei Leclerc von 9 auf 10 Punkte war wirklich die Eröffnungsphase. Da hat er sich ja mit Piastri angelegt, war auch kurzzeitig vorbei, hat es sehr, sehr stark gemacht und man hat gemerkt, er wollte natürlich den Tifosi was bieten und hat einfach alles reingeworfen. Hat es aber nicht übertrieben dabei, ne? Er ist fair gefahren, er ist auf der Strecke geblieben, also wirklich perfekt diesen Sweet Spot getroffen aus Aggression, aber trotzdem Vernunft, ja, sag ich mal. Das ist unwahrscheinlich schwer in diesen Autos, vor allem am Start, voller Tank, kalte Reifen und so. Wirklich toll gemacht. Es hat halt nicht gereicht, ja, die Pace war einfach nicht da im Auto. Er hat trotzdem dann das ganze Rennen über gelauert und er war nicht im Ziel, war gar nicht so weit weg hinter Piastri, wenn mich nicht alles täuscht. 4, 5
Sekunden.
Ja, 4 Sekunden,
ne? Ja, genau.
Ja, ne, also das war wirklich nah dran. Wenn da was passiert wäre, ja, zwischen Norris und Piastri, wenn es auch nur eine Kleinigkeit gewesen wäre, Leclerc hätte da eiskalt abgestaubt. Ja. Also er hat sich so nah dran gehalten, wie es einfach ging und das verdient tatsächlich mit ein bisschen Wohlwollen, aber nicht komplett unverdient die 10 auf jeden Fall, denke ich. Lewis Hamilton, ja, du hast auch schon alles gesagt, er hat sich in Sanford schon vergurkt. Wäre er wirklich dann von Platz 6, von Platz 5, sorry, gestartet, wo er sich ja qualifiziert hat, wäre er mit Sicherheit auch genau in dem Dunstkreis von Leclerc da ins Ziel gekommen. Die hätten sich da beide nichts genommen, denke ich. So lagen dann doch 12 Sekunden zwischen den beiden am Ende und halt noch George Russell im Mercedes.
Ja.
Dumm gelaufen, aber war trotzdem ordentliches Rennen von Hamilton. Auch er hat dann nicht ganz am Anfang, aber in den ersten 10, 12 Runden noch ein paar gute Manöver gezeigt und hat dann begonnen, sich da von seinem Strafplatz sozusagen nach vorne zu arbeiten. Hat er gut gemacht, war ein ordentliches Rennen auf jeden Fall. Und man hat gesehen, vor allem, das hat mir gut gefallen, dass ihm das Bad in der Menge richtig gut gefallen hat. Ne? Das war sein erstes Mal Monza als Ferrari-Pilot und ich glaube, das sind Erinnerungen, die wird er sein Leben lang behalten.
Ja.
Und ich denke, das würde ihn auch motivieren, nächstes Jahr da gut abzuschneiden, auf dem Podium zu stehen, im Idealfall sogar zu siegen vor den heimischen Fans im Ferrari. Das kann man mit nichts vergleichen. Charles Leclerc hat ihm das sicher schon erzählt. Er hatte das Vergnügen ja schon ein paar Mal. Ganz, ganz coole Geschichte auf jeden Fall. Und in diesem Zusammenhang, wenn wir über Ferrari reden, dann sei noch gesagt, dass die Tifosi wirklich cool drauf waren das ganze Wochenende.
Absolut.
Ich habe keinen gesehen, der irgendwie beleidigt gewesen wäre oder schlecht drauf, weil Ferrari irgendwie nicht auf dem Podium war, nicht gewonnen hat. Alle waren wirklich hoch erfreut und haben da ihre Party gefeiert. Und eines wollte ich noch in den Highlights erwähnen, ich habe es vergessen. Ne?
Dann ist jetzt Zeit dafür.
Die Eröffnungszeremonie von so einem Grand Prix oder die letzten Minuten vor dem Rennstart sind ja traditionell dann immer auch der jeweiligen Nationalhymne gewidmet. Mhm. Und ihr habt es ja sicher öfter mal gesehen, ne? Da versuchen irgendwelche Austragungsorte und Länder irgendwas Modernes zu machen und laden dann irgendwelche Pop-Acts ein, die dann die Nationalhymne total funky interpretieren und ganz bunt und überhaupt. Italien, ne, scheißt sich überhaupt nichts. Die haben da wirklich einen meisterhaften Opernsänger hingestellt und der hat derart inbrünstig die italienische Nationalhymne geschmettert.
So.
Genauso gehört sich das, ja. Italiener haben da einfach Stil. Ich hatte Gänsehaut. Ja. Normalerweise ist die Nationalhymne so, da schalte ich mental ab und gucke gleich so, gleich geht's los, was muss ich irgendwie noch hier anwerfen.
Ist auch die beste letzte Hymne, also
total geil, keine, oder?
Die einen mehr mitreißt. Ja.
Und ich habe mir tatsächlich genau auch gedacht, so interpretiert, also mich hat's komplett umgehauen, ich fand's richtig gut.
Ich glaube, das wäre auch, wenn ich, also natürlich Quatsch das zu sagen, aber wenn ich Ferrari-Fahrer wäre, ich glaube, ich würde, also wenn ich nicht zumindest mal italienisch lernen würde, ich würde zumindest mal den Text der Nationalhymne auswendig lernen, das mitsingen, weil es einfach, du siehst da diese Menschenmenge, zehntausende Menschen, die da stehen und es ist ja auch total geil, wer oben steht. Max Verstappen war oben, die sind alle runtergerannt am Ende, haben dieses riesige Ferrari-Herz ausgebreitet, also es geht nicht besser und man hat wirklich auch abseits der Strecke den Interviews mit Hamilton dann auch auf dem Ferrari-Kanal, klar, ist auch immer so ein bisschen Promo und Marketing, aber man hat gemerkt, das hat den wirklich tief berührt, wie die Fans da abgehen. Ja. Der hat gesagt, das sind die besten Fans und das sagt man zwar immer so dahin, hat er gesagt, aber
gerade
das sind
sagt
die besten
immer
Fans. Ja, es sind die besten Fans, hat er gesagt, weil auch Fred Vasseur hat ja gesagt, also wie Leclerc da gewonnen hat, wir haben es ja im letzten Rennen, in der letzten Episode, glaube ich, auch gesagt, letztes Jahr, da sind die noch Tage später in Maranello vor dem HQ gewesen. Ja, also das ist einfach ein ganz anderes Level.
Passione, mein Freund.
Toll
Passione.
Zu sehen auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu McLaren, machen wir den harten Cut. Die haben jetzt schon weit über das Doppelte an Punkten eingesammelt, was Ferrari auf dem Konto hat. 617 sind es an der Zahl. Lando Norris, Zweiter in der Quali, Zweiter im Rennen. Piastri, Dritter in der Quali, Dritter im Rennen. Ich gebe Norris 9 Punkte und Piastri 8 Punkte. Und es ist eigentlich recht schnell zusammengefasst. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, ist, dass tatsächlich diese Herzschlagmomente bisher relativ rar gesät waren. Du hast ja vorhin gesagt, letztes Jahr Charles Leclerc und Carlos Sainz um Platz 3, der Kampf
war nicht letztes Jahr, ich glaube, es war
vorletztes
23, glaube ich, ja.
Das war schon, letztes Jahr hat der Charles Leclerc gewonnen, ne? Also kann ja gar nicht letztes Jahr gewesen sein. Aber das sind einfach so die Momente, die wünsche ich mir jetzt in den letzten Rennen am Fließband von McLaren. Mhm. Und dann hoffe ich auch, dass intern jetzt sozusagen gesagt wird, hey, um jetzt auch direkt mal auf die Elephant in the Room zu kommen, die Geschichte mit dem Swap nach dem Boxenstopp von Norris, der in die Hose gegangen ist. Wir haben es in der Highlight schon gesagt, meine persönliche Meinung ist vielleicht okay, letztes Jahr Ungarn, Norris hat Piastri wieder vorbeigelassen, der hat ein bisschen gebraucht und hat es aber am Ende gemacht und hat sich da auch nicht groß beschwert, dieses Mal eben sozusagen die Revanche und jetzt soll es aber eigentlich auch gut sein, also sie sollen es weiterhin fair machen, aber es sollen es jetzt kämpfen lassen und wenn dann mal was in die Hose geht, dann ist es halt so, also so will ich es jetzt persönlich handhaben, wenn ich Andrea Stella wäre, das wäre die Vorgabe. Und dann kriegen wir, glaube ich, nochmal ein schönes Battle. Klar, Norris hat da viel aufzuholen, aber man darf auch nicht vergessen, er hat in den letzten Rennen mit wenigen Ausnahmen eigentlich immer die bessere Figur gemacht, hinsichtlich, dass er schneller war. Er hat es dann nicht immer ganz zusammenbekommen, kennen wir auch von ihm, aber er hat schon so einen Run momentan und es wäre natürlich nicht das Schlechteste, wenn er den jetzt fortsetzt und weiterhin vor Piastri ins Ziel kommt, dass wir hinten raus dann nochmal eine ganz, ganz enge WM haben. Wie gesagt, mit der Vorgabe natürlich, dass McLaren jetzt irgendwie sagt, wir machen ein Reset. Wie auch immer jetzt bisher die Abmachung intern war, die sieht jetzt nicht mehr so aus, sondern ja, jetzt passiert A, B, C, D, E, F, G und wir bringen uns nicht mehr in die Bredouille sozusagen, dass wir so nochmal so eine Nummer abziehen müssen, weil dann wird es, glaube ich, schwierig, das noch zu verargumentieren. Jetzt konnte man sagen, okay, ja, das war ja auf der einen Seite, irgendwie während des Rennens hat Norris gesagt, okay, ich lasse den Piastri zuerst zoppen. Dann aber nur eben, wenn ich halt abgesichert bin und da haben sie ihr Wort gegeben. Klar kannst du nicht voraussehen, dass dann sozusagen sowas passiert und der Reifen nicht richtig dran geschraubt wird. Aber es war im Grunde abgemacht und es war ja auch an Norris sozusagen zu entscheiden. Bin ich derjenige, der in die Box geht als erstes? Sein gutes Recht als derjenige, der auch vorne liegt im Rennen? Oder lasse ich meinem Teamkollegen den Vortritt? Und der hat da halt gesagt, ja, unter anderem kann man auch dann wieder drüber streiten. Ihr habt es ja in den Kommentaren auch schon teilweise geschrieben. Ein Faktor sicherlich, dass Charles Leclerc angeklopft hat und man da nach hinten absichern wollte. Und ein anderer Faktor, dass natürlich ein Safety Car auch noch hätte kommen können. Also hat sicherlich beides reingespielt. Fakt ist aber, er muss es nicht machen. Und er hat dann ganz klar gesagt, hey, wenn es keinen Undercut gibt von Piastri, dann lass uns das so machen. So, und das ist ja auch schon mal sehr kollegial. Und dann hat ja auch Piastri dann, nachdem er sich initial ja während des Rennens dann so ein bisschen geärgert hat, hat er nach dem Rennen ja auch gesagt, hey, für mich ist es okay. Und selbst wenn ich jetzt aufgrund dieser Tatsache hinten raus die WM nicht gewinne, dann wäre ich auch nicht sauer oder bitter.
Das sagt sich jetzt natürlich leicht.
Ja, aber muss es ja auch nicht sagen. Ne? Ja, also es ist ja die eine Sache, ob du sagst, ja okay, passt schon alles und dann im Prinzip verschwindest oder ob du so einen Satz bringst. Und ich habe schon das Gefühl, dass beide weiterhin ein sehr gutes Verhältnis haben und dass das alles passt. Wie gesagt, McLaren muss halt jetzt aufpassen, dass sie jetzt nicht so weitermachen, sondern dass es halt jetzt eine neue Regelung gibt, die halt ganz klar ist.
Papaya Roots 2.0, also genau. Ja, ich bin gespannt, ob es so kommt. Zac Brown hat sich ja noch nicht geäußert. Ich glaube, der war auch gar nicht an der Strecke in Monza. Nope. Und ja, keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ich könnte mir schon auch vorstellen, dass man da jetzt die Zügel ein bisschen anzieht oder die Regeln vielleicht mal ein bisschen klarstellt, die da zwischen den beiden herrschen. Wir hatten ja auch tatsächlich in der Kommentarspalte unter unseren Highlights und natürlich sowieso in den Medien die komplette Bandbreite an Meinungen zu dem Thema. Und bevor ich da tiefer einsteige, verrate ich noch meine Punkte. Ich bin gar nicht sicher, ob du deine gesagt hast. Norris 9, Piastri 8 in meinem Fall. Genau wie bei dir auch. Also falls du es nicht gesagt hättest, wir sind uns da absolut einig. Ja, ich habe auch davon gelesen, dass McLaren jetzt tatsächlich so ein bisschen Pandoras Box aufgemacht hat, Pandoras Büchse hier mit dieser Entscheidung, ne? Ja, vielleicht schon. Also ich bin auch nicht sicher, ob sie sich da wirklich einen Gefallen getan haben. Bin mir aber sicher, dass die Absichten die besten waren. Ja, sie wollen halt eine gewisse Fairness herstellen oder gleich eine Gleichstellung irgendwie sichern für beide Piloten. Aber es ist halt verdammt schwer und ich glaube, das merken sie jetzt auch. Und auch die Wahrnehmung, die öffentliche, die geht da einfach total auseinander. In unseren Kommentaren wurde auch überraschenderweise meiner Meinung nach, ja, es ist ganz oft davon gesprochen, dass Lando Norris ganz klar bevorzugt wird vom Team und natürlich, er ist ja Brite und als britisches Team wollen sie natürlich einen britischen Weltmeister. Das Gefühl hatte ich bisher eigentlich überhaupt nicht und ich habe es auch geschrieben unter einen Kommentar, was bei dieser Diskussion halt oft vergessen wird, dass die erste Anwendung dieser Papaya Roots eine Entscheidung gegen Lando Norris war eben letztes Jahr in Ungarn. Ja.
Ja.
Da ist Piastri dann unverschuldet hinter den Teamkollegen geraten und Lando Norris musste ihn dann vorbeilassen. Und da ging es um den allerersten Sieg von Oscar Piastri überhaupt in der Formel 1. Also hatte schon noch mal eine andere Dimension, diese ganze Entscheidung damals. Aber auch da haben sie halt so entschieden und ich denke, das ist definitiv ein Argument, was ja, diese Kette dann ein bisschen schwächt, wenn man sagt, die wollen Lando Norris da unbedingt als Weltmeister platzieren. Ich glaube schon daran, dass McLaren die besten Absichten hat und dass sie möglichst fair gegenüber beiden Piloten sein wollen. So schätze ich jetzt auch Andrea Stella zum Beispiel an. Also ja. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. So schätze ich ihn ein. Ja. Meine Güte. Als fairen Sportsmann einfach, ja, der ist und ihm ist es egal, wer der beiden gewinnt. Hauptsache McLaren holt die Konstrukteurswertung, da sieht es ja sehr, sehr gut aus auf jeden Fall. Und dass es einer der beiden wird am Ende, auch da sieht es eigentlich gut aus. Und ich denke aber auch, vielleicht sollte man jetzt in die Liste hernehmen mit den Papaya Roots, mal ein paar durchstreichen, drüber schreiben, möge der Bessere gewinnen und dann ist gut. Ich glaube, dann sehen wir auch nochmal ein paar heiße Duelle und vielleicht noch ein paar Kontroversen anderer Art in dieser Saison. Das hätte doch auch was.
Ja, das würden wir uns wünschen und dann schreibt uns eure Meinung zu allem, was wir heute sozusagen von uns gegeben haben, gerne in die Kommentare. Da tauschen wir uns immer liebend gerne mit euch aus und dann machen wir einen Strich drunter. Das nächste kann dann Baku, das ist jetzt ein bisschen hin. Wir werden das ein oder andere natürlich noch von uns sehen und hören lassen. Also ihr werdet sicherlich weiter mit Formel 1 versorgt werden und dementsprechend gerne Abo dalassen, falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet und dann sehen wir uns im nächsten Video.
So ist es, Freunde. Mehr Formel 1 ist mehr gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.